Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
Durch den Podcast führen Sie wie immer Anja Ringel und Julia Dusold. Meine Kollegin Anja Ringel ist unsere Wirtschaftsredakteurin bei Produktion. Anja schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und Transformation.
Gerade gehört haben Sie Julia Dusold. Sie ist unsere Technikredakteurin. Julia ist vor allem zuständig für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungs- und Zukunftstechnologien.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Christina Wagner. Sie ist Chief Technology Officer und Chief Digital Officer bei OHB. Hallo Frau Wagner, willkommen bei Industry Insights.
Hallo Frau Dusold, hallo Frau Ringel. Schön hier zu sein, freut mich.
Auch von mir hallo. Mit Frau Wagner wollen wir heute über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens die Bedeutung von Raumfahrt, zweitens Projekte, an denen OHB gerade arbeitet und drittens, wie die Raumfahrtbranche Automatisierung einsetzt. Wir freuen uns, mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und Frau Wagner, diese Themen genauer zu beleuchten.
Frau Wagner, Sie beschäftigen sich beruflich ja schon länger mit der Robotik, vor allem natürlich bei Ihrem vorherigen Arbeitgeber KUKA, aber auch jetzt bei OHB. Was ist denn für Sie das Faszinierende an Robotik und haben Sie privat auch Roboter im Einsatz?
Robotik hat viele faszinierende Aspekte. Es ist sicherlich auf der einen Seite das ganze Thema Automatisierung, schafft Effizienz, bringt Flexibilität, schafft neue Arbeitsplätze, stärkt Standorte. Und wenn man ganz spezifisch auf Roboter schaut, ist eben die Faszination der flexible Einsatz und insbesondere, was mich immer so fasziniert, ist, dass die digitale Welt und die physikalische Welt zusammenkommen. Das finde ich ganz besonders faszinierend. In der Robotik ist auch viel Mathematik drin. Das gefällt mir natürlich mit meinem Background auch besonders gut.
Und haben Sie privat auch Roboter im Einsatz?
Privat habe ich keine Roboter im Einsatz, außer digitalen Assistenten. Ich habe als schönes Abschiedsgeschenk von meinen Kollegen habe ich eine Roboterlampe bekommen, die schon, aber die automatisiert jetzt nicht mein Zuhause.
Das stimmt. Damit wir und unsere HörerInnen Sie ein bisschen besser kennenlernen, haben wir wie immer etwas vorbereitet noch.
Genau, und zwar sind das so Entweder-Oder-Fragen, bei denen Sie sich jetzt einfach ganz schnell für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden müssen. Und Anja fängt mal an mit den ersten Fragen.
Genau. OHB kommt ja aus Bremen. Die Bremer Stadtmusikanten oder Werder Bremen?
Die Stadtmusikanten.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Eine Frage, die wir allen Gästen stellen. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Beides.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
Bäcker oder Kantine?
Kantine.
Weltraumtourismus, ja oder nein?
Ja.
Neue Raumfahrttechnologien entwickeln oder bestehende Systeme verbessern?
Neue Raumfahrttechnologien entwickeln.
Künstliche Intelligenz oder Robotik?
Widerspricht sich das?
Nö.
Muss ich eins entscheiden? Dann nehme ich Robotik natürlich, ist doch klar.
Gut, danke schön. Das war's auch schon, Frau Wagner. Wir haben ja jetzt schon einen guten Eindruck von Ihnen bekommen.
Lassen Sie uns jetzt detaillierter über die Raumfahrt sprechen. Zu Beginn, welche Rolle spielt Deutschland denn im internationalen Raumfahrtsektor?
Deutschland ist gut positioniert, sicherlich innerhalb von Europa einer der großen Player. Und auch mit OHB als deutschem familiengeführten Unternehmen, eines der drei größten Raumfahrtunternehmen in Europa, insofern ein starker Player. Wir machen wirklich viele Projekte, die man vielleicht so, wenn man nicht mit Raumfahrt zu tun hat, kennt, die unglaublich wichtig sind, sowohl um jetzt die Welt besser zu verstehen, um Zero Carbon Footprint zu erreichen, um eine Souveränität zu haben in Europa, wenn es um Navigation geht.
Was sind denn so die Herausforderungen, die auf die deutsche Raumfahrtbranche in den kommenden Jahren zukommen?
Nun, ich denke, was man an Raumfahrt verstehen muss und insbesondere an der europäischen Raumfahrt, ist, dass wir ganz häufig mit Partnern aus Europa an Projekten arbeiten. Also sehr häufig für die Europäische Kommission oder die ESA. Das heißt, da ist sicher für die gesamte Branche dieses rein nationale Denken ist auch relevant, insbesondere wenn es um Themen rund um deutsche Regulatorien geht oder Aufklärung. Aber die europäische Raumfahrt steht ganz klar im Vordergrund. Und wir in Europa schauen natürlich immer rüber in die USA, wo nochmal deutlich mehr investiert wird in die Raumfahrt. Wir machen aber für unseren Bereich wirklich hervorragende Arbeit. Die Herausforderungen, die wir haben, sind sicher auf der einen Seite, wir sehen viele Technologien und eine Reifung in der Raumfahrt. Und das wird die Raumfahrt verändern, ganz klar. Also wenn Sie sich beispielsweise überlegen, dass in den letzten Jahren die Launchkosten massiv gesunken sind, das liegt auch daran, dass fast täglich oder jeden zweiten Tag ein Launcher startet und dass gewisse Technologien darüber reifen. Also wir sehen deutlich mehr Commercial-of-the-Shelf-Komponenten beispielsweise in Raumfahrtlösungen, die einen höheren Innovationszyklus haben. Es gab in der Raumfahrt noch nie so viele Unternehmen wie heute. Unglaublich viele Start-ups, wo wir teilweise jetzt die ersten sehen, die wieder verschwinden. Ganz normale Entwicklung. Wir sehen auch bei den großen Playern teilweise Konsolidierungen, aber insbesondere in der Raumfahrt durch diese erhöhten Start, durch das Sinken der Kosten und auch dadurch, dass wir sehr, sehr viel mehr Computing Power im Orbit haben. Also auf dem Satelliten ist es mittlerweile möglich, deutlich, deutlich mehr Computing Performance zu haben. Ein Vielfaches mehr, man kann sagen, fast bis zu Faktor 1000 mehr. Und das verändert natürlich das Portfolio.
Besonders die Kommerzialisierung ist ja aktuell ein großes Thema, auch in verschiedenen Medien. Stichwort New Space. Erklären Sie doch mal kurz, was genau dahinter steckt und wie das vorangeht.
Klassisch kommt die Raumfahrt ja aus einem Agenturgeschäft, wo wir eben sehr, sehr viel für Institutionen machen. Da gibt es sowohl Projekte Richtung Kommunikation, Erdbeobachtung, Navigation. Das ist also alles, wo wir den Blick von oben auf die Erde haben. Dienste aus dem Weltraum für die Erde sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es alles rund um das Explorieren, Verstehen, multiplanetare Ideen, Wissenschaftsmissionen beispielsweise, aber auch Missionen Richtung multiplanetares Leben. Also das wird natürlich, ob das überhaupt kommt, aber Mondmission ist sowas. Und was man verstehen muss, es gibt zwei Strömungen in der Raumfahrt. Und der Ursprung der Raumfahrt oder ein ganz, ganz großer Boom war ja die Mondlandung in den 70er Jahren, also die Apollo-Mission, wo es unter anderem auch um territoriale Beweggründe ging, ja, und auch um das Powerplay von Weltmächten. Und Wissenschaft ist sicher etwas, das wird immer bleiben und das sollte auch institutionell bleiben. Auch sollte es eine gewisse kritische Infrastruktur geben, die institutionell ist. Und auf der anderen Seite, wenn Sie mich jetzt fragen, Kommerzialisierung, also wir kennen ja schon viel Richtung Broadcasting, Kommunikation aus der Vergangenheit. Trotzdem gibt es jetzt zunehmend erste Dienste, die sich auch an diesen Infrastrukturpart der Raumfahrt richten. Das wirklich prominenteste Beispiel ist sicher Starlink von SpaceX, ja, Internet über Satelliten, wo es kommerzialisiert wurde. Und so wird es in der Zukunft auch andere Dienste geben. Auch einzelne Raketenstarts wurden ja kommerzialisiert. Also auch unsere Satelliten fliegen beispielsweise häufiger mit der Falcon 9, wenn sie nicht mit der Ariane fliegen. Das wird weitergehen und das liegt natürlich auch daran, dass die Technologien gereift sind.
Klar, auf jeden Fall. Und wenn jetzt dann mehr Dinge ins All können und öfter, dann bringt das ja auch ganz viel mit sich. Wie können denn zum Beispiel jetzt auch kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland, Europa von Raumfahrttechnologien und auch von dieser Kommerzialisierung profitieren?
Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, davon zu profitieren. Das hängt jetzt immer davon ab, wo das Unternehmen positioniert ist. Vielleicht nur noch mal, um das Portfolio oder die Breite der Raumfahrt klarzustellen. Wir sagen immer, wir sind ein Unternehmen Raumfahrt A bis Z. Also wir haben sowohl Launcher-Fähigkeiten, das sind unsere Businesses in dem Bereich Aerospace. Da geht es um die Entwicklung und Herstellung von Komponenten für Luft- und Raumfahrt, Entwicklung von Microlaunchern. Das Ganze machen wir in Augsburg. Das ist ein Bereich, wo natürlich auch Wertschöpfung in Deutschland beispielsweise passiert, wo Wertschöpfung in Europa passiert und wo wir auch mit tollen Partnern zusammenarbeiten. Dann gibt es den ganzen Bereich rund um Space Systems. Das sind die Satelliten und Missionen für Erdbeobachtung, Navigation, Kommunikation, Aufklärung, Wissenschaft. Das ist unser größter Bereich. Da gibt es beispielsweise auch allerlei Science-Missionen, kommerzielle Experimente, die man machen kann, wo das Testen unter Schwerelosigkeit bestimmte Effekte beispielsweise in der Pharmaindustrie deutlich schneller überprüfen kann oder andere Materialien. Das sind Bereiche, wo wir heute einige Startups sehen. Und dann haben wir den dritten großen Bereich. Das ist alles, was auf der Erde passiert. Also das ist bei uns der Geschäftsbereich digital, wo es eben um Auswertung von Daten geht, Anreicherung von Daten, die aus dem Weltraum kommen, wo wir Antennen und Teleskope bauen. Da sehe ich auch ganz viel Potenzial in datengetriebenen Services. Da gibt es auch unglaublich spannende Projekte, wenn es beispielsweise darum geht, das Thema Taxonomie mit einer Messbarkeit zu unterstützen, wo man schaut, wo gibt es bestimmte CO2-Footprints und wie reichert man die an oder welche Implikationen ziehe ich eigentlich, wenn ich über Erdbeobachtung ein Verständnis über Landwirtschaft bekomme, wenn ich von oben sehe, wie sich Wälder oder Flüsse verändern. Das sind alles Bereiche, wo es Unternehmen gibt, die diese Daten auch anreichern mit anderen Daten und Dienste machen für Städteentwicklung, für Klimaanalysen.
Jetzt haben Sie sehr schön gezeigt, dass Sie ja in sehr vielen verschiedenen Bereichen aktiv sind und auch an vielen Missionen und Projekten beteiligt sind. Gibt es denn ein besonders innovatives oder spannendes Projekt, das Sie aktuell vorantreiben und das Sie unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen wollen?
Also es gibt wirklich viele spannende Projekte. Ich nenne mal 2, 3 Highlights aus diesem Jahr und würde dann in 2 Themen einen kleinen Deep Dive, einen kleinen Ausflug machen. Im Frühjahr wurden Galileo-Satelliten gelauncht. Das ist das europäische Navigationssystem, also ein ganz wichtiges Thema für Europa. Dann haben wir ja alle gesehen, erfolgreicher Start der Ariane 6 im Juli. Und da sind allerlei Strukturteile, Tanks, die eben von uns kommen. Kürzlich wurden 2 Arctic Weather-Satelliten gelauncht. Das ist auch ein ganz spannendes Projekt, weil man über die Datenaufnahmen Rückschlüsse auf den Klimawandel ziehen kann. Und auf das Schmelzen der Polare. Und gerade heute ist ein ganz spannender Tag, heute, wo wir sprechen. Und zwar gibt es eine Mission Hera. Da geht es rund um das Thema Planetary Defense. Und gerade heute wird eine Sonde, das sind eine Hauptsonde plus 2 CubeSats, bereit zum Launch und wird heute in Köln für den Flug von Cape Canaveral verladen. Und es ist geplant, dass Anfang Oktober das Ganze mit einer Falcon 9 gelauncht wird. Das ist eine Mission, die wirklich total spannend und aufregend ist. Und zwar ist das eine gemeinsame Mission mit der NASA, NASA und ESA. Und wir sagen immer, das ist so die Mission, die verhindert, dass wir Dinosaurier werden. Es geht nämlich darum, ein Asteroiden-Impact-and-Detection-System aufzubauen. Was man dazu wissen sollte, ist, dass es wirklich eine signifikante Anzahl von Asteroiden gibt, ungefähr 20.000, die der Erde gefährlich nahe kommen. Das Ziel der Mission ist, da Effekte besser zu verstehen und ein Impact Detection und auch Avoidance System irgendwann aufzubauen. Der erste Teil der Mission hat schon stattgefunden erfolgreich. Das war der NASA-Teil. Der heißt DART. Und zwar geht es um einen Doppelasteroiden, Didymos und Diamorphos. Im Prinzip wurde der kleinere mit einer Sonde beschossen und man schaut, welchen Effekt das Ganze hat, wie die Umlaufbahn sich verändert. Und um zu verstehen, wie jetzt das Manipulieren dieses ersten Satelliten sich auswirkt, gibt es den zweiten Teil. Das sind unsere Satelliten, die jetzt in die Beobachtung gehen, anschauen, wie sich die Umlaufbahn verändern, weil natürlich die Idee ist, durch das Umlenken der Umlaufbahn des ersten Asteroiden den anderen zu manipulieren. Das ist natürlich eine super aufregende Sache, wo OHB auch der Hauptauftragnehmer ist für den zweiten Teil der Mission für Hera. Ich würde auch ganz gern noch ein anderes Thema betonen, was ich ganz besonders spannend finde. Ich hatte das zu Beginn erwähnt, dass wir über die veränderten Zyklen in der Raumfahrt und die Nutzung von anderen Komponenten deutlich mehr Computing Power haben und uns das eben mehrere Effekte zum Vorteil bringt. Das ist auf der einen Seite so, dass sie mehr Computing Power im Space haben und das bringt sehr, sehr viel mehr Flexibilität rein. Denn natürlich, sobald ein Satellit im Orbit ist, kommen sie da nicht mehr so einfach ran. Das heißt, da jetzt irgendwas abzuändern, eine Maintenance vorzunehmen, ist schwierig. Und wenn sie auch die Raumfahrtmission als solches haben ja sehr lange Zyklen. Also wenn da etwas in 5 Jahren passiert, ist es kurz, ja. Und in dieser Zeit hat man ja in der Regel einen hohen Erkenntnisgewinn. Das heißt, wenn Sie die Möglichkeit haben, da auch nochmal nachträglich etwas anzufassen, ist es ein großer Gewinn. Es ist immer ein Bottleneck, wenn Sie eben oben im Orbit etwas beobachten, Daten anreichern und jetzt eben Informationen streamen wollen, haben Sie da immer, wenn es um Breitbande geht, ein Bottleneck. Und wenn Sie beispielsweise in der Lage sind, Wolken rauszufiltern bei einer Erdbeobachtung und erst dann die Daten zu streamen oder KI-Anwendungen bereit auf dem Satelliten zu machen, ist es ein riesiger Vorteil. Und ich glaube, dass das die Raumfahrt wirklich verändern wird. Und das ist auch das, was mich ganz besonders interessiert. Dafür brenne ich richtig.
Hi. Wir sind Pascal und Yannick von Automobilproduktion und Automotive IT und immer montags gibt's von uns Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, wir diskutieren über die drängendsten Themen der Automobilindustrie, von E-Mobilität über den wachsenden Konkurrenzdruck aus China bis hin zum autonomen Fahren. Immer wieder sprechen wir außerdem mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche wie Seats Produktionsvorstand Markus Haupt oder Sebastian Grams, den ehemaligen CEO von Audi Sport.
Und wenn Sie sich für die Automobilindustrie interessieren, dann hören Sie gern rein. Immer montags, überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünschen wir Ihnen weiter viel Spaß mit Anja und Julia und Industry Insights.
Das klingt, als stünde da auf jeden Fall sehr viel an in nächster Zeit. Wir haben uns natürlich auch noch ein Projekt bzw. auch eine Zusammenarbeit ausgesucht. Und zwar ist OHB ja auch an der Rocket Factory Augsburg beteiligt. Sie haben es vorhin schon so am Rande erwähnt. Erklären Sie doch kurz, was Sie dort machen und wie OHB dort unterstützt.
Gerne. Bei der Rocket Factory, das ist ein Augsburger Startup, wo es eben darum geht, Microlauncher zu entwickeln. Wir unterstützen da an verschiedenen Stellen. Allerdings ist uns auch sehr wichtig, dass die Rocket Factory zu einem ganz hohen Grad autonom laufen kann, weil wir im Kern als OHB aus einem Agenturgeschäft kommen. Und wir haben ganz bewusst gesagt, die Rocket Factory hat die Freiheit, prozessual anders zu laufen, hat auf jeden Fall das Ziel, Raketen so zu bauen, dass sie industriell gefertigt werden. Warum ich das jetzt so betone, ist, Sie müssen verstehen, wo die OHB herkommt. Die Raumfahrt und insbesondere wirklich die sehr komplexen, anspruchsvollen Satelliten, die OHB macht, das sind Manufakturen, die gibt es einmal. Da arbeiten sie natürlich anders und setzen andere Schwerpunkte, auch wenn es rund um das Thema Supply Chain etc. geht, als wenn sie in eine Industrialisierung gehen. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, mit der Idee Raumfahrt A bis Z, da braucht man auch einen Launcher, selbstverständlich. Aber die Rocket Factory ist autonom. Wir haben auch eine Supplier-Beziehung. Also es gibt einige Strukturteile, die beispielsweise von der MT Aerospace gefertigt werden. Ist auch hier in Augsburg alles. Und es ist natürlich die ganze Expertise der OHB, die der Rocket Factory auch mit zur Verfügung gestellt wird. Also sei es, dass der Hans Königsmann, unser Aufsichtsrat und Mitgründer von SpaceX, regelmäßig an der Stelle unterstützt, dass wir beispielsweise, wenn es darum geht, eine Launch-Kampagne vorzubereiten, auch Lessons Learned machen. Das sind sicher Themen. Aber es ist schon so, dass sie ihre technischen Choices total frei und selbstständig machen.
Um nochmal genauer darauf einzugehen, was bei der Rocket Factory in Augsburg gemacht wird. Sie arbeiten ja an einer neuen Generation von Trägerraketen, um, wie Sie jetzt schon so angedeutet haben, kostengünstigere Satellitenstarts auch anzubieten. Was macht denn die Technologie von der Rocket Factory besonders?
Was ich wirklich klasse finde und was sie auch wirklich stark unterscheidet von vielen etablierten traditionellen Playern in der Raumfahrt, ist, dass die Rocket Factory ganz stark sich orientiert hat an Automotive, an Supply Chain Fragestellungen und an die Verfügbarkeit und schnellen Lieferketten und wirklich ganz intensiv versucht hat, Komponenten zu sourcen, die es gibt. Also ganz, ganz wenig selber zu entwickeln, um eben diesen Industrialisierungscharakter zu pushen. Und das geht hin bis zu Tanks, die eben aus der Bierbrauerei kommen. Das ist so das witzigste Beispiel an der Stelle.
Das ist auf alle Fälle eine spannende Entwicklung, die da auch läuft. Und jetzt haben Sie die Automotive-Branche schon angesprochen. Da und im Maschinenbau sind ja Robotik und Automatisierung inzwischen angekommen, kann man sagen. Wie sieht es denn in der Raumfahrtbranche aus? Wie hat sich denn der Einsatz von Robotern in der Raumfahrt in den vergangenen Jahren entwickelt?
Das Ganze wächst definitiv. Wenn Sie jetzt natürlich aus einer Automatisierung kommen und aus der Robotik kommen, dann kann man schon sagen, die Raumfahrt ist hier wirklich noch ganz, ganz, ganz stark am Anfang. Wo man sicher differenzieren muss, ist, wo macht Automatisierung in der Raumfahrt Sinn? Also wir hatten ja viel gesprochen auch über die Wissenschaftsmissionen, wo die Stückzahlen sehr, sehr gering sind und das sind absolute Einzelteile. Und trotzdem, wenn Sie da rein auf die Prozesse gucken, also jetzt sage ich mal einfach kleben, schrauben, Quality Inspection, positionieren, kann ich mir vorstellen, da durchaus in der mittleren Zukunft Cobots zu sehen, weil die ermöglichen genau sowas, Losgröße 1, aber ähnliche Prozesse und man kompensiert darüber Bottlenecks in der Auslastung. Denn auch wir haben natürlich die Herausforderung, gute Fachleute zu bekommen. Wenn man jetzt alles rund um Launcher anschaut, dann ist dort natürlich Fertigungstechnologie immer ein Thema gewesen schon, weil es um Faserverbund geht, weil es um wirklich sehr anspruchsvolle Fertigungsmethoden geht aufgrund der sehr, sehr, sehr hohen Anforderungen an das Material. Da ist einiges an Robotik im Einsatz, teilweise auch ganz, ganz eindrucksvolle Applikationen, wo KI genutzt wird, beispielsweise um Verformungen zu machen. Haben wir auch hier bei uns im Haus KUKA-Roboter mit KI, wo mit kleinen Kugeln Bauteile beschossen werden, um zu formen. Ganz eindrucksvolle Applikation. Da ist es schon weiter. Und wenn Sie jetzt aber auf kleine Satelliten und Konstellationen gehen, dann wird Automatisierung dort in den nächsten Jahren sicher hochgehen. Der Grund dafür ist, neben der etwas höheren Stückzahl, ja, ist der Grund auch die Nutzung von den Commercial Off-the-Shelf Komponenten. Das ist eine Kombination. Das wird wachsen, ganz sicher. Es ist aber in Summe eine Industrie, die hier noch an den Anfängen ist. Das ist auch ganz klar meine Einschätzung.
Da wird also noch viel kommen. Sie haben jetzt schon ein Beispiel genannt, wo Sie Robotik nutzen bei OHB. Gibt es denn noch andere Beispiele, wo Sie aktuell auf Robotik oder auf Automatisierung irgendwie mehr den Fokus legen?
Es gibt natürlich auch Robotik im Weltraum, aber das ist, glaube ich, nicht das, was Sie im Sinne haben, sondern Sie sind ja in der Automatisierung gedanklich. Also wie gesagt, zusätzlicher Einsatz in den Manufakturen, das bewerten wir. Und in den internen Abläufen gibt es jetzt natürlich viel Richtung Digitalisierung und Richtung Bots, wo wir uns natürlich auch Synergien anschauen. Das sind eigentlich die zwei Bereiche, also über klassische industrielle Robotik, überall da, wo wir in hohe Stückzahlen reingehen werden, im Produktgeschäft ganz sicher. Wenn es um das Projektgeschäft geht, geht es darum, erstmal einzelne Prozesse anzuschauen und zu schauen, wo macht da wirklich Robotik Sinn. Und das ganze Thema Digitalisierung, auch wenn es um die Reihenräume geht, das ist etwas, wo OHB in den letzten Jahren schon einiges getan hat und wo wir intensiv weitermachen werden.
Und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in Ihren Überlegungen?
Natürlich eine große. Also sowohl in diesem ganzen Thema rund um künstliche Intelligenz auf dem Satelliten, wenn es um das Processing im Orbit geht oder aber auch das Anreichern von Daten, wenn es jetzt um das Auswerten von Weltraumdaten und Anreichern von Weltraumdaten on ground geht. Und wenn Sie jetzt auf die reine interne, companyweite Digitalisierung zielen, dann bin ich davon überzeugt, der Boom, den wir eigentlich im privaten Sektor gesehen haben, wo Digitalisierung ganz massiv unser Verhalten im Prinzip verändert hat, wo eigentlich die Softwareentwickler die sind, die im Prinzip Kommunikationskultur verändert haben, ja, die Art und Weise, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich reise, wie ich interagiere, wie ich Unterhaltung konsumiere. Das wurde ja massiv geprägt von Software, von Digitalisierung und von den Softwareentwicklern. Und ich erwarte eine ähnlich große Veränderung im geschäftlichen Umfeld in einigen Jahren. Deswegen hat Digitalisierung und künstliche Intelligenz für mich hier einen hohen Stellenwert. Und die massive Anzahl von Daten, die wir auch zur Verfügung haben, die gilt es weiter auszuwerten. Und sicherlich gibt es hier auch Themen, wo man Richtung IT, Datenmodelle, Infrastruktur noch an einigen Stellen weiter modernisieren wird. Aber die intensive Nutzung von Bots sehe ich ganz klar, sowohl im administrativen Bereich als auch im kreativen Bereich. Also, dass die Nutzung von KI, auch wenn es um Design Choices geht, die sehe ich auch. Und Sie haben ja die Rocket Factory beispielsweise genannt. Die haben an einigen Stellen KI-gebundene Designempfehlungen befolgt.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Das sieht man im Moment ja auch in vielen Bereichen, jetzt auch bei additiver Fertigung oder so. Sie haben jetzt schon so ein bisschen Ausblick gegeben. Was denken Sie denn, wie sieht die Zukunft der Robotik in der Raumfahrtbranche aus? Welche zukünftigen Entwicklungen werden da im Bereich Automatisierung auf die Branche zukommen?
Es gibt zwei große Themenfelder, wenn es jetzt um Robotik in der Raumfahrt geht. Ich würde mal erstmal dieses ganz, ganz visionäre Thema nehmen. Es gibt ja zunehmend Missionen, wenn es Richtung weitere Mondmissionen, Infrastrukturaufbau, Erkundung von Mond. Und da braucht man an vielen Stellen Robotik, beispielsweise auf Rovern, die dann fahren werden. Das wird spannend sein, weil das hohe Autonomieanforderungen an den Roboter hat. Das heißt, alles, was rund um das Thema Umwelterkennung, Nutzen von Umweltdaten, um Autonomie reinzubringen, auch das ganze Thema rund um Resilienz der Roboter, da wird man sicher Erkenntnisse gewinnen können, die man dann wiederum in die industrielle Automatisierung überführen kann, weil sie da eben auch Umwelterkennung, Resilienz brauchen, wenn sie wirklich autonom sein wollen. Und wenn ich jetzt auf den Shopfloor schaue, also der Einsatz von Robotik innerhalb unserer Assembly-Testing schaue, dann ist das ganz, ganz klar eng damit verbunden, wie viele Kleinserien oder Serien wird es in Zukunft geben. Damit steht und fällt das Ganze natürlich. Also ganz, ganz klassischer Automatisierungsgedanke. Ja, Automatisierung lohnt sich natürlich erst ab einer gewissen Wiederholbarkeit. Es gibt 2-3 Prozesse, wo man sich gut vorstellen kann, Ressourcen-Bottlenecks zu kompensieren. Man hat eine Präzision und in dem Produktgeschäft, was es ja auch in der Raumfahrt gibt, wird das ein ganz großer Teil sein. Und alles, was Fertigungstechnologien angeht, da sehen wir ja schon heute den Einsatz von Robotik, auch unter Nutzung von KI. Das wird auch mehr, weil der Bedarf höher ist.
Das sind ja alles super spannende Themen und total unterschiedliche Bereiche. Deswegen, ich fasse jetzt mal nochmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer so 2-3 Themen zusammen, über die wir jetzt gesprochen haben. Und zwar haben Sie zu Beginn gesagt, dass die deutsche Raumfahrtbranche eigentlich gut positioniert ist im internationalen oder europäischen Vergleich auch. Es gibt natürlich Herausforderungen, zum Beispiel, weil jetzt neue Technologien immer mehr kommen. Sie haben auch beobachtet, dass es so viele Raumfahrtunternehmen und auch Startups wie noch nie gibt. Beim Thema Kommerzialisierung, die wird auf alle Fälle weitergehen, eben weil diese ganzen neuen Technologien greifen. Und OHB ist in vielen verschiedenen Bereichen aktiv und auch Dingen, die jetzt wirklich auch alle betreffen, zum Beispiel das Navigationssystem Galileo oder auch der Arctic Weather Satellit. Die Automatisierung, der wächst, aber die Raumfahrt ist da im Vergleich zu anderen Branchen noch ziemlich am Anfang. Man muss sich natürlich immer fragen, wo macht die Automatisierung Sinn? Aber selbst bei so Prozessen, bei Einzelteilen, sagen Sie, in mittlerer Zukunft könnten da durchaus auch Cobots zum Einsatz kommen. Und wie in wahrscheinlich allen Bereichen hat auch die KI bei Ihnen einen hohen Stellenwert und kann noch viel bewirken, vor allem natürlich bei der Datenauswertung.
Absolut, dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, danke Anja für die Zusammenfassung. Zum Schluss noch eine letzte Frage an Sie, Frau Wagner. Sie haben vorhin ja bei der Schnellfragerunde Ja zum Weltraumtourismus gesagt. Würden Sie selbst auch ins All fliegen wollen und wenn ja, wohin?
Das würde ich gerne machen. Also eine Umrundung, vielleicht dem Mond relativ nahe kommen. Der Mond ist besonders spannend, weil er ja quasi aus der Erde entstanden ist. Das finde ich ganz klasse.
Vielleicht reden wir dann irgendwann darüber in der nächsten Podcast-Folge. Dann bis dahin vielen Dank, Frau Wagner, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights und dass Sie den Bereich Raumfahrt in unserem Podcast auch mal Gehör verschafft haben.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke, das freut uns.
Julia, magst du unseren Zuhörenden noch erzählen, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
Alles Wichtige zu Christina Wagner und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Website produktion.de/podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights.
Wir haben zum Beispiel auch schon über Digitalisierung, Reverse Mentoring und die Instandhaltung gesprochen. Hören Sie rein.
Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast@mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Auch die nächste Folge wird wieder spannend. Wir sprechen mit Stefan Pittner, CEO von Kloos.
Abonnieren Sie den Podcast, um die neue Folge nicht zu verpassen. Bis dahin, Ihre Julia Dusold
und Anja Ringel.